endlich angekommen. Du setzt den Blinker, biegst in die Einfahrt. Endlich bist du da. Die ersten Flocken schweben vom Himmel herab und landen auf der kalten Straße. Die Straßenlaternen tauchen die Szene in ein sanftes Licht. Endlich angekommen. Gerade noch rechtzeitig, bevor der Schnee zu schlimm wird. Gerade noch rechtzeitig, bevor die Kinder im Auto zu schlimm werden. Jetzt kann Weihnachten kommen. Braten, Geschenke, gute Gemeinschaft. Endlich Heiligabend. Vielleicht hat der ein oder andere ein kleines Déjà-vu. Wer im zweiten Weihnachtsgottesdienst bei uns war, der hat diese Einleitung nämlich schon mal gehört. Genauso bin ich zu meiner Weihnachtspredigt eingestiegen. Und es passt auch heute wunderbar. Denn das Thema von heute ist das Thema von Heiligabend. Wir haben uns gedacht, wir sind mal ein bisschen ökonomisch. Wir sparen mal ein bisschen Themen. Kann man auch die Predigt gleich nochmal verwenden? Nicht ganz. Aber dasselbe Thema, das war durchaus Absicht. Denn Weihnachten und Ostern gehören ganz eng zusammen. Und wenn wir dieses Jahr auf einer Reise sind, dann wollen wir uns mal angucken, wie diese beiden Feste für unsere Reise untrennbar zusammengehören. Angekommen. An Weihnachten ist Jesus bei seinen Menschen angekommen, auf dieser Welt, um seinen Auftrag, sein Ziel anzustreben. Und an Ostern ist er an diesem Ziel angekommen. Dem Ziel der Versöhnung, und er ist angekommen in der Herrlichkeit. Und für unser Jahresmotto, orientierungslos, wo wir uns hier über diese Karte bewegen, wo wir das Ziel suchen irgendwie, ist Ostern von ganz entscheidender Bedeutung. Denn an Ostern lernen wir, was denn unser Ziel eigentlich ist. Ich muss euch zugeben, dass mir das Kirchenjahr immer sehr schwer fällt. Zum einen vergesse ich es in meinen Planungen ständig und es sind halt doch immer dieselben Feste. Es sind doch immer dieselben Texte. Und es ist nicht immer ganz einfach, da immer was Frisches, Neues herauszufinden, herauszufiltern, euch zu präsentieren. Darum habe ich mir für dieses Jahr ein bisschen mehr Freiheit genommen. Ich habe mir nicht einen Predigtext, sondern drei rausgesucht, mit denen ich euch beleuchten möchte, was dieses Ostern für uns bedeutet, für unser Ankommen. Aber so ein richtiger Ostertext darf da natürlich nicht fehlen. Das ist so die Grundlage für alles, was heute so kommt. Ich lese euch aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, die Verse 1 bis 12. Ganz früh am nächsten Morgen, am dem ersten Tag der neuen Woche, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle mit, die sie zubereitet hatten, und gingen zum Grab. Dort angekommen sahen sie, dass der Stein, mit dem man es verschlossen hatte, zur Seite gerollt war. Als sie die Grabkammer betraten, fanden sie den Leichnam von Jesus, dem Herrn, nicht. Verwundert überlegten sie, was das alles zu bedeuten hatte. Plötzlich traten zwei Männer in glänzend weißen Kleidern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht, die beiden anzusehen. »Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten?«, fragten die Männer. »Er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden. Denkt doch daran, was er euch damals in Galiläa gesagt hat. Der Menschensohn muss den gottlosen Menschen ausgeliefert werden. Sie werden ihn kreuzigen, aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen.« Da erinnerten sich die Frauen an diese Worte von Jesus. Sie liefen vom Grab in die Stadt zurück, um den 11 Aposteln und den anderen Jüngern zu berichten, was sie erlebt hatten. Zu diesen Frauen gehörten Maria aus Magdala, Johanna, Maria, die Mutter von Jakobus, und noch etliche andere. Aber die Apostel hielten ihren Bericht für leeres Gerede und glaubten den Frauen kein Wort. Doch Petrus sprang auf und lief zum Grab. Als er hineinschaute, sah er außer den Leintüchern nichts. Verwundert ging er in die Stadt zurück. Dieser Text, diese Botschaft, die ihr alle kennt, das ist das Fundament, die Grundlage für das, was heute kommt. Aber ich werde euch diesen Text heute nicht in allen Einzelheiten auslegen. Ich erkläre euch nicht, was die Begräbnissitten der damaligen Zeit waren. Ich gucke mir nicht an, was es mit diesem Engel auf sich hat und auch welche Frauen da jetzt genau standen. Ich möchte euch an diesem und an zwei anderen Texten, wie gesagt, möchte ich euch mitgeben, warum ist es wichtig, dass das, was wir gerade gelesen haben oder gehört haben, ein Tatsachenbericht ist, dass das wirklich so passiert ist. Was bedeutet es denn, dass Jesus angekommen ist? Was heißt das? Und wie sieht dieses Ankommen Jesu für uns in unserem Leben praktisch aus? Ich habe ein sehr weites Herz für Christen, die anders ticken als ich. Das meine ich ernst. Wenn jemand meint, Frauen dürfen nicht predigen und haben in der Gemeindeleitung nichts zu suchen, dann halte ich das aus. Sehe ich anders, aber halte ich aus. Wenn jemand meint, das tausendjährige Reich am Ende der Zeiten funktioniert anders, als ich das denke, dann ist das in Ordnung, dann darf er das glauben. Wenn jemand Taufe und Abendmahl anders versteht, als ich das tue, ist das in Ordnung. Und wenn jemand meint, dass alle Christen in Zungen beten können müssen, ja, mei, soll das halt denken. Ich sehe es anders und das auch gut begründet, aber ich halte das aus. Nur bei einer Sache, da verstehe ich keinen Spaß. Da gibt es keine zwei Meinungen. Nämlich, dass Jesus auferstanden ist. Dass er leiblich, tatsächlich auferstanden ist. Und wie das wirklich ist, das machen wir jetzt mal zusammen. Das war eben so ein bisschen schmalbrüstig. Aber wir machen das jetzt nochmal. Der Herr ist auferstanden. Amen dazu. Das war ein Bekenntnis. Er ist auferstanden, wirklich, tatsächlich. Oder wie meine Kinder sagen würden, jetzt fei echt. Also so ganz real. Aber warum rede ich darüber? Ist doch selbstverständlich, oder? Leider nicht. Dass in der Welt, bei den Leuten, die nicht an Jesus glauben, die vom Christentum nichts halten, dass die das für ein Märchen halten, ist ganz klar, ist normal, weil wenn sie es für wahr halten würden, dann wären sie Christen. Auch die böse Landeskirche, ja, da wissen wir das, da gibt es angeblich sogar Pfarrer, die glauben nicht mehr, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Da verkünden Theologieprofessoren seit den 70er Jahren, dass Jesus im Grab verwest ist. Aber sogar in Gnadauer Gemeinden wie unserer, in manchen Freikirchen, gibt es progressive Kreise, die an diesem Fundament des Glaubens immer weiter sägen. Dann hört man Sachen wie, ja, Jesus ist schon irgendwie auferstanden. Und es ist ja auch wichtig, dass diese Idee, diese Liebe von Jesus, dass es weitergeht. Aber ob das Grab jetzt wirklich leer war, das ist ja nicht so wichtig. Doch, das ist elementar wichtig. Und darum, weil es Leute gibt, die an diesem Fundament sägen, ist es wichtig, dass wir daran festhalten, dass wir das hier immer wieder betonen. Jesus ist tatsächlich, wirklich, körperlich auferstanden. Denn wenn das nicht so wäre, ich zitiere Paulus, dann lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Dann können wir diesen Gottesdienst an diesem Punkt jetzt beenden, dann können wir nach Hause gehen, dann können wir die Christusgemeinde zuschließen, dann gebe ich meinen Beruf auf, dann hören wir auf. Ohne die echte körperliche Auferstehung ist der christliche Glaube absolut Nonsens. Dieser Text, den wir gerade gehört haben, ist ein Tatsachenbericht. Und ich nehme mir in meinem Glaubensgrundkurs, den ich halte, einen ganzen Abend dafür, um zu zeigen, dass die Bibel glaubwürdig ist. Das, was wir hier gehört haben, ist so passiert. Und ich nehme mir nochmal einen ganzen Abend für dieses Thema Auferstehung. Und ich mache das immer folgendermaßen. Ich sage den Leuten, ich probiere jetzt mal alle Dinge durchzugehen, wie es sein könnte, dass Jesus nicht auferstanden ist. Und ich fordere die Teilnehmer jedes Mal auf, und ich meine das nicht als rhetorische Frage, sondern vollkommen ernst, bitte weist mich auf Denkfehler hin. Zeigt mir, wo ich Sachen falsch sehe, wo es noch andere Möglichkeiten gibt. Zeigt mir, dass Jesus nicht auferstanden ist. Denn wenn euch das gelingt, dann ist das, was ich gerade gesagt habe. Dann können wir hier zuschließen. Bisher hat es noch keiner geschafft. Aber diese Frage ist so wichtig, dass man sich da wirklich Zeit nehmen muss. Denn an dieser Frage hängt mein Leben. An dieser Frage hängt meine Existenz. Und ich meine nicht meine berufliche, sondern alles, was ich bin, hängt an der Frage, ob Jesus wirklich auferstanden ist. Ich möchte euch einige Verse aus dem besten Kapitel der Bibel vorlesen, nämlich aus 1. Korinther 15. Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn und euer Glaube hätte keine Grundlage. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nicht als Selbstbetrug und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Ebenso wären auch alle verloren, die im Glauben an Christus gestorben sind. Wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen. Wenn die Toten nicht auferstehen, dann haben alle recht, die sagen, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Paulus sagt dann, ja, aber zum Glück ist es ja nicht so. Zum Glück ist Jesus ja auferstanden. Und daran halten wir fest. Und ich lade dich ein, wenn du darüber mehr wissen willst, wenn du begründet sagen können willst, warum es vernünftig ist, davon auszugehen, dass Jesus wirklich auferstanden ist, lade ich dich herzlich zum nächsten Glaubensgrundkurs ein. Und das meine ich sowohl allen hier und vor den Bildschirmen, die sich noch nicht sicher sind mit Jesus, und allen, die das eigentlich schon glauben. Aber dieser Fakt ist so wichtig, vergewissere dich da, warum das so ist. Und wenn mein nächster Glaubenskurs ausschließlich aus Mitgliedern der Christusgemeinde besteht, die da sicherer werden wollen, dann hat er sich schon gelohnt. Ich lade euch ganz herzlich ein. Also, der Herr ist auferstanden. Daran halten wir fest. Das bekennen wir, das verkündigen wir. Und das hat unglaubliche Auswirkungen auf unser Leben. Denn Paulus sagt, tatsächlich aber ist Christus als Erster von den Toten auferstanden. Und so können wir sicher sein, dass auch die übrigen Toten, also auch wir, mal auferweckt werden. Damit ist etwas in Gang gekommen, was Auswirkungen auf die Ewigkeit hat. Und was das ist, das schauen wir uns jetzt weiterhin an. Wenn es darum geht, Weihnachten und Ostern zusammenzubringen, dann kommt man eigentlich an einem Text nicht vorbei, nämlich am Christus-Hymnus aus Philipper 2. Den darf ich euch jetzt vorlesen. Philipper 2, die Verse 6 bis 11. Obwohl Jesus in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen anderen Namen steht. Vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Ich habe mal eine schicke Grafik dabei, die diesen Text ein bisschen illustriert. Ihr merkt, meine grafischen Künste sind unglaublich. Die Verse 6 und 7, das ist Weihnachten. Gott, Jesus, der in allem Gott gleich war, wird Mensch. Vers 8 haben wir vorgestern gefeiert, Karfreitag. Er stirbt für uns am Kreuz. Und Verse 9, 10 und 11, das ist Ostern. Das ist das, was wir heute feiern. Man könnte das Ankommen Jesu, man könnte Ostern vielleicht auch mit den Worten beschreiben, Jesus ist wieder da, wo er hingehört. Jesus ist wieder da, wo er hingehört. Und da drin entdecken wir, wie viel größer Jesus ist, als wir oft denken. Die Entdeckung meiner Bekehrung war, dass Jesus mein bester Freund ist. Das habe ich gelernt mit 16 bei den Jesus Freaks. Und es hat mich umgehauen. Ich kannte bisher nur die katholische Kirche. Mit irgendwelchem Weihrauchgeschwenke, komischen alten Liedern und Wechselgesängen. Das war Gott. Ganz weit weg. Und auf einmal wird mir dieser Jesus ganz nah und ist mein bester Freund, mit dem ich reden kann, wie ich bin, wie mir der Schnabel gewachsen ist, wo ich bin, wann ich will. Das war die Entdeckung. Und ich glaube, das ist uns allen doch ganz nah, oder? Dass wir das so lieben an Jesus, dass wir einfach zu ihm kommen können als unseren Freund. Die Entdeckung, dass Gott unser Vater ist. Vielleicht auch, dass Gott unser Herr ist. Aber hier entdecken wir in dem Neuen Testament an Ostern, dass er noch viel mehr ist, dass er Gott selbst ist. Paulus sagt, er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Er ist der, durch den alles geworden ist. Das sind Worte, die man kaum versteht, weil die zu groß sind. Jesus ist Gott selbst. Und An Ostern hat Jesus die Heimreise angetreten und ist nach Hause gekommen. Allerdings meine ich damit weniger einen Ort als einen Zustand. An Ostern beginnt es wieder, dass Jesus angebetet wird, wie es ihm gehört. Das ist hier ja nur ganz minimal passiert. Mal ein Bekenntnis von Petrus, mal ein Kniefall von Thomas. Aber ansonsten haben die Leute Jesus behandelt wie jeden anderen Mensch auch. Ist ja auch logisch. Und am Kreuz passiert genau das Gegenteil. Und jetzt ist Jesus wieder in dem Zustand, wie es ihm eigentlich gebührt. Lest mal Offenbarung 4 und 5. Da fliegen die ganze Zeit irgendwelche Engelswesen um den Thron und rufen heilig, heilig, heilig. Und nicht nur 15 Minuten wie wir im Lobpreis, sondern ohne Zeit, alle Ewigkeit. Das ist der Zustand, dem Jesus gehört. Und dahin ist er wieder nach Hause gekommen. Jetzt wäre allerdings ein katastrophal falsches Verständnis zu sagen, dass Jesus sagt, puh, endlich bin ich raus aus dieser Welt hier. Endlich weg von diesen Sündern, endlich wieder da, wo ich hingehöre, habe ich mit dem ganzen Zeug hier nichts mehr zu tun. Was ein Glück. Das wäre so wie der König, der mal um ein bisschen Volksnähe demonstrieren will, in einen Slum reitet, hier mal ein paar Leute tätschelt, ein paar Babys segnet, ein bisschen Almosen verteilt und dann wieder schnell hinter den Palastmauern verschwindet, den Mantel ausbürsten lässt, sich in ein warmes Bad einlässt und sagt, oh, endlich wieder in Sicherheit. So ist Jesus nicht. Dieses nach Hause ankommen bedeutet nicht, dass er weg ist, sondern die Sache von Jesus geht nämlich weiter. Er regiert immer noch. In Matthäus 28 sagt er, ich bin bei euch bis ans Ende. Er bleibt bei uns, er unterstützt uns. Die Sache von Jesus geht weiter. Denn dieses Ankommen ist eben auch ein Auftakt. Jesus will, dass alle Menschen gerettet werden. Und er nimmt uns als seine Kinder in diesen Auftrag mit rein. Darum gibt es die Christusgemeinde, weil wir uns in diesen Auftrag Gottes mit einklinken. Also, die Sache mit Jesus geht weiter, weil er angekommen ist. Und jetzt zum Schluss möchte ich mir mit euch angucken, was dieses Ankommen von Jesus für unser Ankommen bedeutet. Ich habe euch drei Bibeltexte vorgelesen, den Ostertext, den Text aus 1. Korinther 15 und den Christushymnus. Und aus jedem dieser drei Texte gibt es jetzt einen Fakt, was das Ankommen Jesu für uns heute bedeutet. Aus dem Christushymnus heißt es, wir werden unser Lebensziel erreichen. In Vers 10 und 11 beschreibt Paulus, dass sich alle Knie vor Jesus beugen werden. Und er sagt nicht alle Knie von denen, die an ihn glauben, sondern alle Knie. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie das am Ende aussieht. Und die sind krass unterschiedlich. Auf der einen Seite sind da die Menschen, die Jesus abgelehnt haben. Die werden Jesus sehen und ihre Reaktion wird sein, dass sie auf die Knie gehen und bekennen, dass Jesus der Herr ist. Voller Entsetzen, dass sie aufs falsche Pferd gesetzt haben. Voller Erschrecken, dass das, was diese komischen Christen erzählt haben, doch gestimmt hat. Gruselige Vorstellung. Die anderen Gruppen sind die, die Jesus hier schon gekannt haben. Die werden Jesus sehen und ganz genau so reagieren. Sie werden sich hinknien und bekennen, dass Jesus der Herr ist. Mit einem Strahlen im Gesicht. Weil es stimmt wirklich. Und ich darf meinen Herrn sehen. Live und in Farbe. Wie cool ist das denn? Ich habe das hier schon ganz oft gesagt, aber ich werde nicht müde, mich zu wiederholen. Wenn du Jesus kennst, dann hast du das Ziel deines Lebens erreicht. Und die Schlussfolgerung ist genauso wahr. Wenn du Jesus nicht kennst, dann lebst du am Ziel deines Lebens vorbei. Dann kannst du noch so erfolgreich im Beruf sein, noch so eine tolle Familie haben, dann kannst du noch so smart oder schön sein, dann heißt es Ziel verfehlt. Und weil Jesus angekommen ist an Ostern, weil er den Tod besiegt hat und den Weg zu Gott frei gemacht hat, hast du die Wahl, hast du die Möglichkeit, das Ziel deines Lebens zu erreichen und am Ende vor Jesus zu knien, ihn zu bekennen mit einem Strahlen im Gesicht. Ostern sei Dank. Kennst du diese Zweifel? Was ist, wenn der Christ kompletten Blödsinn erzählt? Was, wenn das alles nicht stimmt? Was, wenn das doch kein Tatsachenbericht war, sondern ein Märchen? Ich kenne das. Vielleicht denkt ihr so, als Pastor hat man keine Zweifel mehr, von wegen, ich habe die sehr regelmäßig, dass diese Fragen hochkommen. Was, wenn Jesus doch ein ganz normaler Verrückter war und gar nicht Gottes Sohn? Was, wenn, noch schlimmer wäre ja fast, wenn er ein Prophet wäre und die Moslems recht hatten und er nicht, ui. Aber was, warum ist Jesus noch nicht wiedergekommen? Die Apostel haben doch so fest damit gerechnet. Was ist, wenn das alles doch nicht stimmt? Ich kenne diese Zweifel. Und ich vermute, du kennst sie auch. Aber nur, weil die Zweifel normal sind, heißt es ja nicht, dass wir uns damit abfinden müssen. Und Ostern lehrt uns, wie wir mit Zweifeln umgehen können. Zum einen, glaube ich, kann man sich seine Geschichte immer wieder verdeutlichen. Was habe ich denn schon mit Gott erlebt? Es gibt im Internet ganz viele tolle Videos, wo Fragen geklärt werden, wo Dinge aufgegriffen werden, die mit unseren Zweifeln zu tun haben. Ich glaube nicht, dass solche Videos Glauben wecken, aber ich glaube, sie können uns beruhigen. Für unsere Zweifel hat Gott Gemeinde erfunden, wo wir uns austauschen können mit anderen Christen, wo wir ehrlich werden können, wo wir Fragen stellen können. Und er hat die Bibel erfunden. Und eigentlich müsste ich euch jetzt 1. Korinther 15, 1 bis 58 vorlesen. Ist ein bisschen lang. Aber ich möchte euch inständig bitten, lest euch diesen Text heute nochmal durch. Das ist das großartigste Kapitel überhaupt, das Zweifel verschwinden lässt. Lest es leise, lest es laut, proklamiert es. Genießt, wie Paulus wirklich da durchgeht und die Bedeutung der Auferstehung für uns entfaltet. Das ist das Kapitel, an das ich mich immer wieder klammere. Weil wenn Jesus auferstanden ist, und das ist er, dann haben Zweifel keinen Raum mehr. Dann ist das einfach Wahrheit. Ostern sei Dank. Und dann habe ich noch das Letzte, den Ostertext eigentlich. Und da liebe ich diese Reaktion von Petrus. Ich bin eh schon Petrus-Fan, ich finde ihn immer cool, aber hier ist er nochmal speziell. Doch Petrus sprang auf und lief zum Grab. Als er hineinschaute, sah er außer den Leintüchern nichts und verwundert ging er in die Stadt zurück. Alle heulen und Petrus rennt. Das ist so typisch. Also die Jünger hocken zusammen, schließen sich ein, die Frauen kommen, erzählen, er ist auferstanden. Ja, ja, bla, bla, er ist auferstanden, alles ist schlimm, alles ist schrecklich, alles ist ha, ha, ha. Und Petrus springt auf und sagt, das will ich sehen. Was ist da los? Und ab zum Grab. So cool. Die Sache mit Jesus geht weiter. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum die Christen keine Selbstmordsekte geworden sind? Ich finde, das wäre nur logisch. So dieses, ey, hier ist Jammertal, Jesus hat uns befreit, lasst uns zu ihm gehen. Super. Es gibt eigentlich nur einen Grund, warum. Weil es da noch Menschen gibt, die das nicht wissen. Und die müssen es erfahren. Und darum müssen wir in Bewegung kommen. Darum bleiben wir hier. Ich habe eben schon gesagt, Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Und dieser Auftrag, der gilt dir. Diese Menschen, die müssen hören, sie sind schlimmer, als sie je geahnt haben. Die Menschen, die sind Sünder, die sind so schlimm, dass ein heiliger Gott für sie sterben musste. Aber die Menschen müssen auch hören, dass sie geliebter sind, als sie je geahnt haben. Die sind so geliebt, dass ein heiliger Gott für sie sterben wollte. Und diese Sachen den Menschen zu sagen, ist unser Job. Wie sieht es bei dir aus? Bist du zufrieden mit dir und deinem Jesus? Dass er alles für dich getan hat, dass du sein Kind bist und du muckelst dich so in deinen Stuhl ein und alles ist super. Oder bewegt dich diese Liebe Jesu, dass er für Menschen gestorben ist, hin zu den Leuten, dass du ihnen das erzählen willst und du deine Komfortzone da auch verlässt. Und wie geht's uns hier als Gemeinde? Sind wir zufrieden mit unseren schicken Gottesdiensten, unserer schönen Musik, der akzeptablen Predigt, dem netten Kaffee danach und auch, dass wir irgendwie schon so ein bisschen geiler sind als die anderen Gemeinden um uns herum? Ja, so sind wir damit zufrieden? Ist doch super hier in der Christusgemeinde. Oder treibt uns das raus, zu sagen, ey, nee, wir müssen hier was verändern. Das hier ist kein Kuschelclub für uns, sondern wir wollen, weil Jesus lebt, andere Menschen erreichen und machen darum Dinge, die uns vielleicht nicht gefallen, aber den Leuten da draußen. Dann ist es vielleicht nicht mehr so bequem, aber für sie da. Wo ist diese heilige Unzufriedenheit, die wir als Gemeinde brauchen, um diese Liebe Gottes zu den Menschen zu bringen. In diesem Sinne, der Herr ist auferstanden. Amen.